RD.
Oh mein Gott, Maria, Amir hat gerade angerufen. Die Familie ist gerade in Abschiebehaft in Leipzig. Die wurden heute abgeholt. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert.
Das ist meine Kollegin Johanna Sargmeister. Sie hat gerade von der Abschiebung der jesidischen Familie Kasim erfahren und mir direkt eine Sprachnachricht geschickt. Ihr habt davon vielleicht in den Nachrichten gehört. Die Abschiebung der Familie hatte Schlagzeilen gemacht.
Unter den 43 gestern in den Irak abgeschobenen Menschen war auch eine jesidische Familie mit 4 minderjährigen Kindern.
Nach Angaben des RBB waren weder die Eltern noch die 4 Kinder im Alter von 5, 12, 15 und 17 Jahren in Deutschland straffällig geworden.
Die Anwältin der Jesiden versuchen nun, die Familie zurückzuholen.
Dass Familie Kasim so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, lag daran, dass wir sie schon seit mehr als anderthalb Jahren für Deep Doku begleiten, bei ihrem Kampf ums Bleiberecht. Vor 3 Jahren sind sie nach Deutschland geflohen, wo der Bundestag 2023 den Jesiden Schutz zugesichert hat. Doch der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt.
In dieser Zeit haben wir sie gut kennengelernt und Vertrauen aufgebaut. Und deshalb hat mich Amer panisch angerufen und erzählt, dass seine Schwester mit ihrem Mann und den 4 Kindern gleich in den Flieger in den Irak müssen. In das Land, wo sie nur durch Glück einen Völkermord überlebt haben.
Januar, Februar, März.
Januar, Februar, März, April, die Jahresurstehen leben.
Das ist die kleine Celine. Als sie uns dieses Lied vorgesungen hat, lebte sie mit ihren Eltern noch in Lüchen, in einer geflüchteten Unterkunft. Wenn ihr mehr über die Familie erfahren wollt, wie sie den Völkermord im Irak überlebt und sich im brandenburgischen Lüchen eingelebt hat und warum sie ihren abgelehnten Asylantrag anzweifeln, hört euch unsere ersten 2 Deep-Doku-Folgen Chronik einer Abschiebung an.
Eine Familie, die vor 2 Tagen mit diesem Flugzeug in den Irak abgeschoben worden ist, hätte in Deutschland bleiben dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden. Aber da war die Familie schon auf dem Weg nach Bagdad.
War die Abschiebung rechtmäßig? Und wenn nicht, darf die Familie zurückkommen? Die ersten Tage und Wochen nach der Abschiebung sind wie eine emotionale Achterbahn. Natürlich vor allem für Familie Kasim, mit der wir die ganze Zeit in Kontakt sind.
Also unser größter Wunsch ist, dass sie halt zurückkommen, weil wir halt nichts gemacht haben und die uns einfach so abgeschoben haben.
In dieser Folge fragen wir nach dem Warum. Warum konnte die Familie überhaupt abgeschoben werden, obwohl der Fall juristisch noch gar nicht abgeschlossen war?
Wer hat diese Entscheidung getroffen? Wie erklärt man den Lüchner Schulkindern, dass ihr jesidischer Freund plötzlich nicht mehr in den Unterricht kommt? Und was ist mit den Kasims nach der Abschiebung passiert? Wo sind sie jetzt? Wir sind Johanna Sargmeister und Maria Caroline Wölfle. Und das hier ist Deep Doku.
Es ist der Morgen vom 22. Juli 2025, kurz vor 10 Uhr. Amer, der Onkel von den Kasims, hat mich eben angerufen und mich in einen Schockzustand versetzt. Ich bin gerade in Leipzig für ein Filmprojekt, habe beim Frühstück den Drehtag mit dem Kameramann besprochen, als Amers Anruf kam. Trotz Schockzustand schalte ich in den Krisenmodus, schicke Maria eine Sprachnachricht.
Ich bin zufälligerweise gerade in Leipzig, also vielleicht kann ich jetzt auch gleich hinfahren, aber das schon mal als erstes Update.
Ich will zum Flughafen fahren, die Abschiebung dokumentieren, überprüfen, ob das alles rechtens ist. Denn das Verwaltungsgericht in Potsdam hatte noch gar nicht endgültig über den abgelehnten Asylantrag entschieden. Das Urteil stand immer noch aus. Wie kann das alles sein? Ich renne in mein Hotelzimmer, klappe den Laptop auf. Wie weit ist der Flughafen weg? Wo genau sind sie? Wann hebt der Flieger ab? Schaffe ich es noch rechtzeitig? Ich brauche mehr Informationen und rufe Amer an.
Viel haben wir nicht sagen können. Er sagte, die werden das uns abschieben, mehr nicht.
Scheiße. Oh mein Gott, wie kann das passieren jetzt? Ich stelle mir vor, wie die Familie, wie die 4 Kinder mit ihren Eltern da jetzt gerade am Flughafen sitzen, eingeschüchtert und erschrocken, umgeben von Beamten der Bundespolizei in ihrer dunkelblauen Uniform.
Und die sind heute Nacht gekommen, oder wann?
Ja, heute Nacht anscheinend hatten sie die Familie überführt und dann in den Flughafen, also in Abschiebehaft gesteckt. Anscheinend haben die Handys weggenommen. Deshalb hatten sie uns anonym mit dem Polizeitelefon angerufen.
Krass, weil die haben doch eigentlich Anspruch auf rechtliche Beratung oder sowas, oder?
Na klar haben die, aber...
Amer ist auch am Recherchieren. Immer wieder kommt es zu Pausen wie diesen.
Okay, ich gucke jetzt gerade mal, was hier die Abflugszeiten sind. Flughafen Leipzig, Halle. Also jetzt geht hier die Internetseite nicht. 403 forbidden. Die Abflüge werden nicht angezeigt, also ist ja auch verhext hier.
Es gibt ja diese NGOs, die die Flüge eigentlich vorhersagen,
ja.
Die Abschiebeflüge. Wie hießen die nochmal?
Irgendwas mit Stop Deportation oder so.
Parallel tippen wir ein.
Ich kann die Seite nicht... Warte, ich mach mal kurz mein VPN aus.
Deportation Alarm heißt die Seite richtig.
Abflüge.
Auf ihr informieren Aktivisten oft schon vorab über Abschiebemaßnahmen.
Gestern gab es einen nach Irak, heute ist 22. Leipzig, Halle doch.
Von wo nach wo, um wie viel Uhr?
Leipzig nach Bagdad, es steht nicht um wie viel Uhr.
Scheiße.
Mir ist schlecht.
Verdammte Scheiße.
Das passiert hier also gerade wirklich.
Boah, mir ist so zum Heulen zumute. Oh, krass.
Jetzt sitze ich da und denke, du musst professionell bleiben, Johanna. Journalisten machen sich mit keiner Sache gemein. Aber in so einer Situation nichts fühlen? Unmöglich. Ich denke an die 5-jährige Celine, wie sie Rolf Zukowskis Jahreszeiten singt. An Sandra, die diesen Sommer wieder im Restaurant jobben wollte. An Marz, der im Herbst aufs Gymnasium gekommen wäre. An die Zukunft und Perspektiven in Deutschland, die den Kindern gerade geraubt werden. Ich check das alles nicht. Warum ausgerechnet die Kasims? Okay, Fokus.
Abschiebeterminal Leipzig.
Ich frage mich, wo ich die Familie treffen könnte, wenn ich da jetzt noch hinfahre. Abschiebungen werden normalerweise in gesonderten, abgesperrten Bereichen durchgeführt, nicht inmitten der Reisenden in der Abflughalle. Dann findet Amer die Abflugszeit.
Ah, doch, um 10 Uhr. Oh, scheiße, ich glaube, der ist schon gestartet.
Ich schaue auf die Uhr.
Oh mein Gott.
Es ist 10.12 Uhr.
Fuck. Ja, ich weiß auch nicht, aber jetzt bin ich ein bisschen...
Ich bin auch völlig zerstört. Was ist das?
Ich bräuchte 40 Minuten zum Flughafen. Dann ist es nach 11. Selbst wenn es zu Verzögerungen kommt, was bei Abschiebungen häufig passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch zur Familie kann, ist zu klein.
Okay, ich muss mal schauen, ob wir was machen können. Ich rufe mal noch drüber.
Ja, genau, halt mich auf dem Laufenden.
Okay.
Ja, bis dann.
Seit 2 Jahren kämpft Familie Kasim jetzt schon dafür, in Deutschland bleiben zu dürfen und nicht abgeschoben zu werden. Und jetzt? Jetzt ist er plötzlich da, der Moment der Abschiebung. Theoretisch hätte er auch gestern, vorgestern, den Tag, die Woche, den Monat davor schon da gewesen sein können. Das wusste ich. Aber dass es wirklich passiert? Heute, an diesem 22. Juli 2025? Das erwischt mich eiskalt. Denn vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge. Sie endet mit der Gerichtsverhandlung im April diesen Jahres. Das Verwaltungsgericht in Potsdam sollte überprüfen, ob die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, also vom BAMF, richtig ist. Das hatte den Asylantrag der Familie als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Das ist die krasseste Ablehnungsstufe, die es gibt. Man muss Deutschland dann innerhalb einer Woche verlassen, hat eigentlich keine Chance, hier zu bleiben.
Die Familie zweifelt diese Einstufung an. Schließlich sind sie Jesiden aus dem Irak, eine diskriminierte ethnisch-religiöse Minderheit. Der Islamische Staat hat 2014 einen Völkermord an den Jesiden verübt, den die Kasims überlebt haben. Sie seien 2022 wegen Todesdrohungen geflohen, sagen sie. Und nicht vor Armut, so wie es das BAMF sieht. Unter anderem, weil die Eltern widersprüchliche Angaben über die Fluchtgeschichte gemacht haben, glaubt das BAMF ihnen ihre Verfolgungsgeschichte nicht. Das Verwaltungsgericht Potsdam soll das also überprüfen. Und nach der Verhandlung im April sagte man uns, Ende Juni gäbe es ein Urteil. Doch da kam nichts. Immer wieder haben wir beim Gericht angerufen, um zu fragen, wann das Urteil denn jetzt gefällt wird. Es hieß immer, nicht mehr lang, nur noch ein paar Tage, eine Woche, vielleicht nächste Woche.
Und jetzt die Abschiebung. Dürfen Sie die Familie abschieben, obwohl das Verfahren noch läuft? Müssen die nicht auf ein Urteil warten? Ich rufe die Anwältin der Familie, Kariba Hagemann, an.
Hallo, Johanna.
Hallo, moin. Kannst du kurz erklären, was passiert ist? Ja. Ich bin sehr geschockt gerade.
Die waren ja die ganze Zeit ja ausreisepflichtig. Ne?
Ja.
Und jetzt haben sie zugegriffen.
Aber
in den Ferien, jetzt haben sie damit gerechnet, dass die ganze Familie wahrscheinlich zu Hause ist.
Das laufende Gerichtsverfahren schützt die Familie also nicht vor einer Abschiebung. Sie sind, wie man im Behördendeutsch sagen würde, vollziehbar ausreisepflichtig. Das Urteil vom Verwaltungsgericht Potsdam, auf das die Familie schon seit Wochen wartet, hätte diese Einstufung allerdings aufgehoben, sagt die Anwältin. Das habe ihr die Richterin bereits signalisiert.
Und das bedeutet also, wenn das Urteil jetzt schneller gekommen wäre, dann hätten die gar nicht erst abgeschoben werden können.
Ja.
Okay, jetzt muss alles wahnsinnig schnell gehen. Es ist kurz nach 10 Uhr. Es kam, wie von mir vermutet, zu einer Verzögerung. Noch sitzt die Familie nicht im Flugzeug. Um die Abschiebung last minute zu stoppen, stellt Kariba Hagemann einen Eilantrag beim zuständigen Verwaltungsgericht in Potsdam. Der soll die sofortige Ausreisepflicht der Familie aufheben. Die Richterin am VG Potsdam hat ihr am Telefon zugesagt, den Eilantrag zu bewilligen. Dann ist die Familie nicht vollziehbar ausreisepflichtig. Dann darf sie jetzt nicht abgeschoben werden.
Ich muss jetzt wirklich versuchen, da von der Polizei jemand anzukriegen.
Okay, wenn du irgendwas erreicht hast...
Das mit dem Eilantrag will Kariba Hagemann der Bundespolizei schon mal sagen. Die führt die Abschiebung durch und soll warten auf die schriftliche Bestätigung vom Gericht.
Ciao.
Danke. Ciao.
Tatsächlich erreicht Kariba Hagemann eine Mitarbeiterin des Abschiebeteams. Erzählt ihr von dem Eilantrag, den die Richterin ihr bereits mündlich bewilligt hat und der die Abschiebung verhindern würde. Sie bittet sie also zu warten, bis der bewilligte Eilantrag bei den zuständigen Behörden schriftlich vorliegt.
Ich habe ihr gesagt, dass diese Entscheidung kommen wird. Da war das Flugzeug noch nicht abgehoben und sie hätte die Möglichkeit gehabt, die Familie zunächst zurückzuhalten.
Doch das Team vor Ort wartet nicht. Um 10.52 Uhr hebt der Flieger ab. Mit Familie Kasim. Hätten die Polizisten nicht warten können? Ja, sogar müssen? War die Abschiebung von Familie Kasim also ein Rechtsbruch? Ich habe das Gefühl, hier ist ganz schön viel schiefgelaufen. Und dann lese ich die ersten Nachrichten über den Abschiebeflug und traue meinen Augen nicht.
In dem Flugzeug saßen nach Angaben aus Thüringen 43 ausreisepflichtige, alleinstehende Männer, von denen einzelne in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten waren.
43 alleinstehende Männer? Ich fasse es nicht. Die Nachricht kommt von der dpa, einer total seriösen Quelle. Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, von der so ziemlich alle Medien in Deutschland ihre Informationen beziehen und oft 1:1 veröffentlichen. Das heißt, diese Meldung wird sich jetzt überall in Deutschland so verbreiten.
Bei der Aktion waren mehrere Bundesländer beteiligt. Die Federführung hatte Thüringen. Die Migrationsministerin des Landes, Beate Meißner, sagte, Zitat, die heutige Maßnahme zeigt, dass wir den Richtungswechsel in der Migrationspolitik weiter entschlossen vorantreiben.
Ich sehe hier keinen Richtungswechsel. Ich sehe hier erstmal eine krasse Falschmeldung. In dem Flieger sitzen keine 43 alleinstehenden Männer. Ich schreibe meine Kollegen im RBB an, dass wir das unbedingt überprüfen und korrigieren müssen, ohne zu ahnen, wie groß die Nachricht von der Abschiebung von Familie Kasim noch werden wird. Am Abend höre ich endlich wieder von der Familie. Marz schickt kurze Sprachnachrichten aus dem Irak.
Also wir waren halt am Schlafen, auf einmal sind die einfach so reingekommen, haben Polizei geschrien. Dann waren wir sehr, sehr erschrocken. Wir wussten auch nicht, was los ist. Die meinten einfach, ihr werdet jetzt abgeschoben. Und
gerade sind wir beim Bagdad, beim Flughafen. Da ist ja auch nicht so gut. Wir stehen davor und können nirgendwo hingehen. Wir können noch halt warten.
Es ist 21 Uhr. Bagdad ist mit dem Auto 6 Stunden von ihrer Heimatregion Sinjar entfernt ohne Wartezeit an den Checkpoints. Die Region ist ja immer noch hochmilitarisiert. Adel, der Onkel, den wir Anfang des Jahres im Irak getroffen und für Deep Doku interviewt hatten, ist auf dem Weg zu ihnen, wird aber erst mitten in der Nacht ankommen. Die Familie wird die Nacht am Flughafen verbringen, so erzählen sie es. Sie glauben, dass das alles nur ein großes Missverständnis ist, dass sie direkt wieder zurück nach Deutschland dürfen.
Also unser größter Wunsch ist, dass sie halt zurückkommen, weil wir halt nichts gemacht haben und die uns einfach so abgeschoben haben.
Auch für viele Menschen in Lüchen ist die Abschiebung der Familie ein Schock. Johanna und ich bekommen Mails von Menschen, die wir gar nicht kennen, die aber die Kasims kennen. Eine von ihnen ist Tanja Niklas. Ihr Sohn ging mit Marz zur Schule. Sie erzählt uns vom Klassenfest, einen Tag vor der Abschiebung der Familie Kasim.
Ich habe sogar noch die Mama und die Schwester mitgenommen zu dem Fest, weil das nicht direkt im Ort war, sondern man aufs Auto angewiesen war. Und also wir haben den Abend zusammen verbracht und gefeiert.
Diese Fassungslosigkeit.
Genau. Und jetzt?
Die werden wir noch häufig erleben in den kommenden Tagen. Und wir werden Familie Kasim noch mal viel besser kennenlernen über die Erzählungen der Freunde. Ich werde nach Lüchen fahren und Tanja Niklas persönlich treffen. Denn in Lüchen formiert sich Protest gegen die Abschiebung der Familie.
Am Tag nach der Abschiebung bestätigt uns das Innenministerium von Brandenburg, was wir schon wissen. Auch Familie Kasim war in dem Abschiebeflug, in dem angeblich nur alleinstehende Männer saßen.
Jetzt ist es offiziell. Die Meldung der deutschen Presseagentur stimmt nicht. Wir veröffentlichen die Nachricht im RBB. Und plötzlich macht unsere Recherche, macht das Schicksal von Familie Kasim bundesweit Schlagzeilen.
Eine jesidische Familie mit 4 minderjährigen Kindern.
Kinder im Alter von 5, 12, 15 und 17 Jahren.
Niemand sei straffällig geworden.
Unsere RBB-Kolleginnen Johanna Sagmeister und Maria Caroline Wölfle begleiten die Familie schon seit 1,5 Jahren für den RBB-Podcast Deep Doku. Guten Morgen, Johanna.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist ja mit der Familie weiter in Kontakt. Wie geht's Ihnen denn?
Es ist nicht verwunderlich, es geht ihnen nicht gut. Die Mutter Fahima ist wohl so geschockt, dass sie kaum spricht im Moment.
Warum hat die Familie in Brandenburg eigentlich kein Asyl bekommen? Denn immerhin hat der Bundestag, wir erinnern uns ja 2023, den Völkermord an den Jesiden bestätigt.
Wir geben Interviews fürs Radio, fürs Fernsehen, erklären den Fall, ordnen ein. Dazwischen sind wir im ständigen Kontakt mit den beteiligten Behörden, schreiben E-Mails, führen Telefonate. Mit dem Gericht, mit den Innenministerien von Brandenburg und Thüringen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sie alle prüfen jetzt den Fall Kasim, müssen sich erklären. Viele Fragen bleiben aber ungeklärt. Vor allem eine, auf die es jetzt ankommt. Wann? Also um wie viel Uhr genau wurde der bewilligte Eilantrag vom Verwaltungsgericht Potsdam dem BAMF zugestellt?
Warum die Uhrzeit so wichtig ist? Der bewilligte Eilantrag muss beim BAMF eingetroffen sein, bevor die Abschiebung endgültig vollzogen wurde. Also, bevor die Familie in Bagdad den irakischen Behörden übergeben wurde. Nur dann kann der Eilantrag die Abschiebung noch verhindern.
Auf dem bewilligten Eilantrag steht die Unterschriftsuhrzeit. 15.32 Uhr. Da solche Beschlüsse mittlerweile digital zugestellt werden, kann es gut sein, dass die Kasims noch im Flieger saßen, als er beim BAMF eintraf. Das lässt die Familie hoffen. Über ihre Anwältin stellt sie einen Rückholantrag. Das Gericht wird den Vorgang nun überprüfen.
In diesen ersten 2 Tagen schreibt mir Mars ältere Schwester Sandra immer wieder diese eine Frage. Haben wir noch Hoffnung? Ich rufe an und Mars antwortet.
Und wie geht's euch jetzt?
Immer nur schlecht, also wir können halt nichts machen. Also unsere Mutter ist auch halt gerade eben krank und ja.
Was hat eure Mutter?
Sie ist halt so erschrocken, kann halt nichts essen und deswegen wird sie immer ein bisschen schlechter.
Und dann 2 Tage lang Stillstand. Niemand trifft irgendeine Entscheidung. Familie Kasim verharrt am Flughafen. Wir berichten in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Der Druck auf die deutschen Behörden, Antworten zu geben, wächst.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Familie, die vor 2 Tagen mit diesem Flugzeug in den Irak abgeschoben worden ist, hätte in Deutschland bleiben dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden. Aber da war die Familie schon auf dem Weg nach Bagdad. Es sind Jesiden, die von der Terrormiliz IS verfolgt werden. Unterstützer der Familie fordern nun, sie nach Deutschland zurückzuholen.
Diese Unterstützer will ich treffen. Menschen, die den Kasims nahe standen oder sie nur flüchtig kannten.
Das Ziel befindet sich auf der linken Seite.
Am Freitag fahre ich nach Lüchen. Seit 3 Tagen ist die Familie nun schon fort. Und auch wenn ich die Kasims und ihre Geschichte recht gut kenne, wird mir erst in Lüchen klar, wie gut die Familie hier tatsächlich integriert gewesen ist. Meinen ersten Stopp mache ich bei Tanja Niklas. Ihr erinnert euch, mit ihr hatte Johanna direkt am ersten Morgen nach der Abschiebung gesprochen. Ihr Sohn August ging mit Marz in eine Klasse.
Hallo, Maria Wölfle, hallo. Ja, total super, dass Sie sich Zeit nehmen.
Wir treffen uns im Café von Tanja Niklas. Es liegt auf dem Weg zum Sonnenhof, der Geflüchtetenunterkunft, in der die Kasims gelebt haben. Die Familie kam regelmäßig am Café vorbei, erzählt sie.
Die große Tochter hat mich letztes Jahr im Café unterstützt, spricht super Deutsch, super engagiert, super fleißig. Susanne und Mats kenne ich nicht so gut. Mats nur vom Sehen und er hat immer einen Spruch oder ein Lachen im Gesicht, seine Augen strahlen und er ist einfach ein richtig guter Freund von meinem Sohn.
Am Abend vor der Abschiebung war sie noch gemeinsam mit den Kasims beim Abschlussfest der Grundschule, auf die ihr Sohn zusammen mit Mats ging.
Also das war einfach auch so krass, so, du sitzt zusammen, ich habe die Familie noch mit dahin genommen. Die haben dafür 50 Leute noch mit uns zusammen gegrillt und alle versorgt und sich total engagiert. Dann sind sie nach Hause gefahren um 9 und morgens sind sie nicht mehr da.
Dann sagt Tanja Niklas etwas, an das ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht hatte. Mein Fokus lag in den letzten 2 Tagen auf Familie Kasim.
Marz hat August geschrieben, dass sie jetzt bereits in Bagdad sind. Er hat versucht, Kontakt aufzunehmen. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch die kriegen auch ein Trauma, die deutschen Kinder. Also die haben miterlebt, hautnah, also und durch Geschichten, was da passiert ist. Und das kann sich Deutschland einfach nicht leisten. Das kann sich die Gesellschaft nicht leisten. Also ich schäme mich für Deutschland.
Tanja Niklas blickt zu Emil, als sie das sagt. Er sitzt auch am Kaffeetisch an diesem Vormittag. Wie der Sohn von Tanja Niklas ist Emil mit Marz zur Schule gegangen, in die 6. Klasse. Die beiden sind richtig gut befreundet.
Na, Marz ist 2022 in unsere Klasse gekommen und also er ist eigentlich relativ gut reingekommen, sag ich mal so. Also er hat halt die gleichen Hobbys wie wir sozusagen. Dann haben wir in den Pausen immer miteinander mit den Jungs Fußball gespielt und so. Und so haben wir uns halt, ich sag mal, angefreundet, ja. Also er ist von gutem Humor. Manchmal gab es Streitereien, aber sonst ist halt wie eine normale Freundschaft halt.
Emil hat eine Petition initiiert, in der er fordert, dass Marz zurückkommen darf. Mehr als 30.000 Menschen werden sie in den nächsten Tagen unterschreiben. Und Emil wird sie sogar im Brandenburger Landtag abgeben. Schließlich verabschiede ich mich von Tanja Niklas und Emil und fahre weiter zum Ehepaar Stork. Josef Stork ist einer von denen, die uns direkt nach der Abschiebung geschrieben hatten. Er und seine Frau haben den Kindern der Kasims regelmäßig bei den Hausaufgaben geholfen. Die Storks leben in Annenwalde, circa 10 Autominuten von Lüchen entfernt.
Willkommen in Annenwalde.
Vielen Dank.
Josef und Silveli Stork sind Rentner, haben vor ein paar Jahren eine Wohnung direkt an einem See gekauft. Wir setzen uns an den Küchentisch, von dem aus man auf ihren Garten und den See blicken kann. Silveli Stork macht Kaffee. Streuselkuchen steht auf dem Tisch. Dann erzählen die beiden, wie sie Selin, Marz, Susanne und Sandra Kasim kennengelernt haben. Im April 2023.
Zu dem Zeitpunkt waren die ein paar Wochen in Deutschland gewesen, konnten praktisch noch kein Deutsch, ein paar Worte. Ja, und dann haben wir angefangen, wie immer, mit einer App auf dem Handy Worte erklären. Gegenstände erklären und so weiter und von da aus weiter immer mehr in die deutsche Sprache hinein.
Schon seit Jahren machen Silveli und Josef Stork Hausaufgabenbetreuung im Sonnenhof, der Geflüchtetenunterkunft in Lüchen, und helfen beim Deutschlernen. Silveli hat vor allem Selin und Marz betreut, ihr Mann die größeren Mädchen Sandra und Susanne. Die Kinder der Kasims sind dem Ehepaar schnell ans Herz gewachsen.
Mit Susanne kam das auch, dass wir dann immer eine engere Beziehung aufgebaut haben. Die haben mir zu meinem Geburtstag zu dritt dann eine Torte geschenkt und wir haben nachmittags dort ein wenig gefeiert. Mal schauen, ob ich's finde, ein Foto.
Josef Stork wischt auf seinem Handy durch die Fotos, bis er findet, was er sucht. Er, Sandra, Susanne und 2 afghanische Mädchen sitzen an einem langen Tisch und lachen freundlich in die Kamera. Vor ihm liegt ein Blumenstrauß. Kuchenteller und Gabeln stehen vor den Mädchen. Sie müssen mit den Kindern viel Spaß gehabt haben. Die Storks lächeln, während sie erzählen. Die Sorge verschwindet für einen Moment aus ihren Gesichtern.
Egal, ob sie mit uns lernen mussten oder ob sie mit uns gar nicht lernen mussten, sie sind immer gekommen, haben uns gedrückt, haben kurz uns erzählt, jetzt geht's uns wieder gut. Das hat ihnen unwahrscheinlich gut getan. Und sie waren auch zu Weihnachten bei uns. Ja, da haben wir sie eingeladen gehabt, weil sie noch nie Weihnachten gefeiert hatten.
Zuletzt hätten die Kinder viel weniger Unterstützung gebraucht, seien selbst zurechtgekommen.
Man kann durchaus sagen, viel besser kann eigentlich eine Integration in 3 Jahren kaum laufen.
Was nicht heißt, dass in dieser Zeit alles nur super gelaufen ist. Auch das erzählen Josef und Silveli Stork.
Man merkt immer wieder an, sie sind fremd, sie haben ihre eigene Vergangenheit und sie fühlen sich nicht so akzeptiert hier in Deutschland, wie es sein könnte. Also speziell die größeren Mädchen Susanne und Sandra.
Sandra, die Älteste, hat ja auch auf Johanna und mich immer sehr bedrückt gewirkt. Silveli Stork macht sich ziemliche Sorgen um sie.
Und die sagte zu mir, wenn ich abgeschoben werde, sehe ich keine Zukunft mehr und dann werde ich meinem Leben ein Ende machen. Das hat sie zu mir gesagt. Und das war, wann war das gewesen? Vor 2, 3 Monaten. Und das macht mich also ganz fertig.
Sandra ist jetzt 17 Jahre alt. Also alt genug, um sich an den Völkermord zu erinnern, den sie als Kind mit ihrer Familie überlebt hat. Und alt genug, um verstanden zu haben, dass sie vielleicht nicht in Deutschland bleiben dürfen. Für das Ehepaar Stork fühlt es sich an, als wären ihre Enkelkinder abgeschoben worden. Sie versuchen, den Kontakt zu Sandra und Susan zu halten, ihnen Mut zuzusprechen. Und sie versuchen auch jetzt zu helfen, schreiben Abgeordnete im Brandenburger Landtag an, um auf die Situation der Familie aufmerksam zu machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das bewältigen sollen, dass diese Menschen, die Freunde für uns geworden sind, für die wir uns so eingesetzt haben, dass wir wissen, die sind über 4000 Kilometer entfernt in einer Lage, mit denen sie nicht leben können. Wie können wir dann damit leben?
Ich überlege sogar, ob wir weiter ehrenamtlich für den Sonnenhof arbeiten. Wir machen es leidenschaftlich gerne. Nur wir wissen wirklich jetzt nicht, wie machen wir weiter.
Josef Stork macht den politisch Verantwortlichen einen schweren Vorwurf, den wir von vielen Leuten hören.
Mir kommt das vor, die Behörden haben gewusst, dass da ein Verfahren in Potsdam anhängig ist und dass da eine Chance besteht, dass die nicht abgeschoben werden dürfen. Und deswegen haben sie sich behalten und haben die rausgeholt. Einfach um die Zahl wieder hochzutreiben. Wir haben wieder 43 Straftäter abgeschoben in den Irak.
Wurde die Familie tatsächlich nur abgeschoben, um die Zahlen hochzutreiben? Weil man mit einem Zugriff direkt 6 Menschen abschieben konnte? Auf der Fahrt zu meinem nächsten Treffen in Lüchen bin ich noch nachdenklicher als zuvor. Vor allem Sandra und Susan habe ich durch den Besuch bei den Storks viel besser kennengelernt. Und auch darüber denke ich nach. Integration ist letztlich nur möglich, wenn Ehrenamtliche in der Bevölkerung mithelfen. Wenn dann aber zum Beispiel eine integrierte Familie abgeschoben wird, wie eben die Kasims, dann wird ehrenamtliches Engagement total sinnfrei.
Hallo.
Hallo.
Mein letzter Stopp in Lüchen zeigt mir, was hätte sein können. Wie eine Zukunft der Kinder hätte aussehen können. Der Lindenhof ist ein schickes Hotel und Restaurant in Lüchen, das direkt an einem See liegt. Hier haben Sandra und Susan Praktika gemacht und anschließend ein bisschen gejobbt. Das Personal bereitet gerade alles für den Abendbetrieb vor, deckt Tische ein. Ein paar Gäste sitzen schon auf der Terrasse. Der Inhaber, Michael Stein, begrüßt mich und erzählt von den Mädels.
Die haben sich hier voll integriert in unserem Betrieb. Die waren sehr fleißig, also wirklich. So eine Mädels wünscht man sich.
Sandra sei super begabt in der Küche, sagt er. So was Ähnliches hatte mir am Vormittag auch Tanja Niklas schon erzählt.
Ja, also die hat wirklich Vorspeisen alleine getätigt im à la carte Geschäft. Und wir sind sehr gut besucht und die hat wirklich, wirklich selbstständig gearbeitet. Und die Kleine im Frühstück genau das Gleiche.
Von der Abschiebung hat Michael Stein erst erfahren, als Susan morgens nicht aufgetaucht ist. Sie hätte eigentlich für das Frühstück eindecken sollen.
Ich habe gehört, dass sie der sogar schon eine Ausbildung auch angeboten hat.
Die können sie bei uns machen, ja.
Der Abendbetrieb geht gleich los und Michael Stein hat noch einiges zu tun. Also gehe ich wieder zurück zum Auto, steige ein und bleibe erstmal hinter dem Lenkrad sitzen, ohne loszufahren. Der Tag in Lüchen macht mich ganz schön nachdenklich. Die Sache mit der Integration war bei Familie Kasim nicht nur so eine Floskel. Von daher ist es nicht überraschend, dass eine Frage in jedem Gespräch omnipräsent war. Warum die Kasims?
Wir finden heraus, in Brandenburg waren kurz vor der Abschiebung der Kasims 341 Irakerinnen und Iraker vollziehbar ausreisepflichtig, waren also so akut von einer Abschiebung bedroht wie die Kasims. Zwei waren sogar Intensiv- und Mehrfachstraftäter. Warum hat sich das Land trotzdem dafür entschieden, eine Familie mit 4 minderjährigen Kindern abzuschieben, die auch noch gut integriert waren?
So simpel diese Frage klingt, so schwer ist es, eine Antwort darauf zu finden. Vor allem in diesen ersten Tagen.
Unsere Laptops laufen heiß. So viele Anfragen schicken wir per Mail raus. An das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das für die Asylanträge zuständig ist, und an das Land Brandenburg, das für die Abschiebung zuständig ist.
Und ich telefoniere gefühlt stundenlang mit Pressesprechern, die mir ihre Sicht erklären. Wir sparen euch die detaillierten Telefonate und Mailverläufe und machen es kurz. Keiner will's gewesen sein. An diesen ersten Tagen, wo noch vieles offen ist, entsteht etwas, das Johanna und ich nur noch Behörden-Ping-Pong nennen.
Zum Beispiel fragen wir das Brandenburger Innenministerium, warum haben sie beschlossen, genau diese Familie abzuschieben? Schließlich gibt es eine Anordnung, die Abschiebung von jesidischen Menschen sorgfältig zu prüfen.
Die Antwort? Die Entscheidung kam vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Das habe ja den Asylantrag abgelehnt.
Also fragen wir beim BAMF. Und die sagen uns, für Abschiebungen ist das jeweilige Land, also das Brandenburger Innenministerium, zuständig.
Und so geht das dann hin und her. Vor allem in den ersten Tagen drehen wir uns bei dieser Frage immer wieder im Kreis. Doch dann scheint sich was zu tun. Der Protest aus Lüchen und die bundesweite Berichterstattung scheinen zu wirken.
Brandenburgs Innenminister Wilke setzt sich für die Rückkehr einer abgeschobenen jesidischen Familie aus dem Irak ein.
Anna, hast du gerade eine Minute?
Ja, klar.
Okay. Also, es kommt jetzt folgende Meldung gerade in die Welt. Oder hast du es schon gesehen?
Nee.
Angesichts der Verkettung der Umstände und des konkreten Schicksals der Familie habe er die zuständigen Landesbehörden beauftragt, in Abstimmung mit dem Bund auf eine zügige Rückholung hinzuwirken, sagte der parteilose Politiker in Potsdam. Es gehe auch darum, Rechtskonformität herzustellen.
Der Innenminister von Brandenburg hat gesagt, er will die Familie zurückholen.
Das ist gut. Das ist echt gut. Vielleicht haben die Kinder was Gutes bewirkt.
Aber
das zeigt wirklich auch einseits Menschlichkeit. Das ist echt gut.
Auch ich denke mir, wo ein politischer Wille ist, ist meistens auch ein Weg.
Wir müssen da einmal kurz drüber sprechen, Amer, weil...
Ja.
Trotzdem spüre ich ein Unbehagen in mir. Und das liegt vor allem an einer Formulierung vom brandenburgischen Innenminister.
Auf die zügige Rückholung der Familie hinzuwirken, sofern die gerichtliche Entscheidung Bestand hat.
Sofern die gerichtliche Entscheidung Bestand hat. Der Satz macht mich skeptisch. Wie groß ist der Wille, die Familie zurückzuholen, also wirklich? Der Innenminister schreibt:
Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse trifft die zuständigen und ausführenden Behörden keine Schuld. Der Vorgang wirft in seinen Abläufen dennoch Fragen auf, die es gilt, für die Zukunft aufzuarbeiten.
Und immer wieder treibt uns diese eine Frage um. Was ist mit dem bewilligten Eilantrag, der die Abschiebung stoppen sollte? Wir erinnern uns, um 15.32 Uhr hatte die Richterin den Eilantrag mit ihrer Unterschrift offiziell bewilligt.
Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist der Zeitpunkt, an dem dieser bewilligte Antrag bei den zuständigen Behörden eingegangen ist. Waren die Kasims da schon den irakischen Behörden übergeben worden oder noch im Flieger?
Als der Rückholantrag überprüft wurde, können wir es kaum glauben.
Die Kasims wurden um 16.05 Uhr deutscher Zeit in Bagdad den irakischen Behörden übergeben. Um 16.05 Uhr galt die Abschiebung also als vollzogen.
Um 16.16 Uhr ging dann der bewilligte Antrag der Richterin bei den zuständigen Behörden ein. 11 Minuten zu spät.
Gericht lehnt Antrag auf Rückholung von jesidischer Familie ab.
Diese absurden 11 Minuten geben den Behörden recht. Aus ihrer Sicht war das Vorgehen somit einwandfrei. Und auch Innenminister Wilke hat den Fall beiseite gelegt.
Januar, Februar, März,
Mai, Juni, Juli, August, weggenommen allen die Liebe, Schluss.
War es das jetzt mit dem Leben in Deutschland für Familie Kasim? Wie und wo genau leben sie jetzt? Wie geht es den Kindern?
Oktober, November, Dezember und dann.
Ende August werde ich wieder in den Irak fliegen. Ich will die Kasims treffen. Unter den Lüchner Freunden der Familie spricht sich das schnell rum. Und schließlich übergeben sie mir eine Tasche voller Geschenke für die Kinder. Ein Fußball, Spielsachen, einen Brief an Marz. Amer, der Onkel der Kinder, bringt mir außerdem einen Koffer voller Habseligkeiten der Kasims vorbei. Dinge, die sie durch die überstürzte Abschiebung hier lassen mussten. Dann mache ich mich auf die Reise.
Dann landet man einfach in Irak und alles ist vorbei.
In der nächsten Dieb-Doku-Folge von Chronik einer Abschiebung erzähle ich euch von meinem emotionalen Treffen mit den Kasims im Irak. Sie werden die Geschenke aus Lüchen auspacken, mir von ihrem Alltag in einem Land erzählen, das vor allem für die Kinder fremd geworden ist. Und mir wird klar, wie sehr sie weiter hoffen, nach Deutschland zurückkommen zu dürfen.
Immer Kinder weinen. Um Herzwille tut weh.
Ja.
Und ich werde Olaf Jansen treffen. Er ist der Chef der zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg. Also die Person, die die Abschiebung von Familie Kasim verantwortet. Was war seine Motivation, diese Familie abzuschieben? Und ging es ihm, wie von vielen vermutet, nur darum, die Abschiebezahlen hochzutreiben?
Ist das letzte Wort im Fall Kasim nun gesprochen? Wir bleiben dran. Die vierte Folge werdet ihr hier finden, im Dieb-Doku-Kanal.
Diese Geschichte haben euch Maria Caroline Wölfle und ich, Johanna Sargmeister, erzählt. Für den Ton waren Bernd Bechtold und Joshua Farnert verantwortlich. Regie führte Giuseppe Maio und Redaktion hatte Gabriela Hermer. Dieb-Doku gibt es alle 14 Tage mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir schaffen das. 10 Jahre nach Merkels berühmtem Satz sind die Herausforderungen für die Integration von Geflüchteten immens. Mittlerweile haben viele private Betreiber erkannt, dass mit der Unterbringung von Geflüchteten viel Geld zu verdienen ist. Das ARD-Radio-Feature Cashcow Flüchtlingsheim, Doku über Profite mit Geflüchteten, wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, die mit Asyl und Flucht gute Geschäfte macht. Jetzt in der ARD-Audiothek. Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes.